Also das Thema soll sein, die Menschenrechte, was sie sind und was sie wert sind. Ich will in den ganzen Komplex einsteigen von der zweiten Seite her. Nämlich von dieser Seite, was sie wert sind. Im Sinn von, inwiefern sie, wem sie, wann sie eigentlich sowas wie eine Schutzwirkung entfalten, die man ihnen nachsagt. Der Stoff für das erste Drittel des Vortrags, der Stoff sind diese aktuellen Ereignisse, die jetzt wieder schwer in der Presse sind, nämlich eben die geheimen CIA-Gefängnisse in Europa, der Umstand, dass amerikanische Geheimdienste bürgerfremder Staaten kidnappen und entführen und in Afghanistan oder in Guantanamo dann festhalten, Foltervorwürfe, einschließlich dessen, dass unter der Hand immer mehr herauskommt, dass die Bundesregierung, die den Krieg nicht wollte, die dem Krieg hochoffiziell ein Nein entgegengesetzt hat, die die völkerrechtliche Absegnung des Krieges in der UNO verhindert hat, dass die Bundesregierung also die alte war ja wohl die da noch in der Verantwortung war, dass die Bundesregierung in all dem ziemlich mitmischt und mit drinsteckt. Dass sie also auch von einer ganzen Sache, also von sehr vielen Unternehmungen der CIA gewusst haben und nicht nur gewusst, sondern von den Früchten der foltermäßigen Aushorchung auch mitgenossen haben. Dass sie also da Informationen gekriegt haben und selber Verhörleute hingeschickt haben in diverse Camps. So, jetzt sind wir das Land der Menschenrechte. Wir sind das Land der Menschenrechte, der Westen ist es insgesamt. Und da wird der Mensch hochgeschätzt und die Menschenrechte stehen in einem allerbesten Ruf. Man kann sogar sagen, so manches, was im Moment bekannt wird, gilt für Leute, die das hören, als das ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte, das ist ein Verbrechen gegen sie, das widerspricht allem, was da in den ersten Paragraphen des Grundgesetzes, Artikel heißen die, in den ersten Artikeln des Grundgesetzes niedergelegt ist. Und wenn wir jetzt, wir bedanken uns dafür, die NN, die Nürnberger Nachrichten nehmen, die die Veranstaltung angekündigt haben, und dann schreiben die als Überschrift, wie man für die Menschenrechte nicht werben sollte oder wie man die Menschenrechte nicht verbreiten sollte, da merkt man dem sehr schön an, die empfinden auch den Widerspruch zwischen Guantanamo, zwischen geheimen Gefängnissen in Europa, zwischen Entführungen und den Menschenrechten. Und sie sind der Meinung, die Menschenrechte sind was Gutes und diese Maßnahmen der Amerikaner im Krieg gegen den Terrorismus sind was Schlechtes. Womit man sich blamiert, wenn man doch ein Menschenrechtsverfechter ist. Also, was jetzt gemacht werden soll, ist den unheimlich guten Ruf der Menschenrechte mal daraufhin abklopfen, was sind denn die Dinger überhaupt? Und wen hindern sie eigentlich an was? Und ist das Wort hindern überhaupt angemessen für das, worum es geht bei den Menschenrechten? Die Ereignisse selber, der Stoff, das ist jetzt die erste Abteilung, habe ich fast die Sorge, damit laufe ich, so wie die Entwicklung in der Presse gegangen ist in den letzten Wochen, damit renne ich offene Türen ein. Was sind die Sachen? Also erstens, die Amerikaner führen einen weltweiten Krieg gegen nichtstaatliche Feinde. Eben islamistische Dschihadisten, die der Meinung sind, der kapitalistische Westen, der materialistische Westen macht ihre islamischen Gesellschaften kaputt und sie wehren sich dagegen mit den Mitteln der Ohnmacht, die man halt hat, wenn man kein mächtiger Staat ist, wie es die USA sind und wie es die BRD in geringerem Maße ist. Wenn man also nicht Weltraumraketen, wenn man nicht Atombomben, wenn man nicht Panzerarmeen, wenn man nicht Präzisionswaffen hat, was macht man dann, wenn man trotzdem sich gegen einen übermächtigen Feind wehren will? Man macht Angriffe aus dem Hinterhalt. Das war schon bei Wilhelm Tell nicht anders. So, im Kampf gegen diese Feinde sind die Amerikaner entschlossen, keinerlei moralische, juristische, menschenrechtliche, völkerrechtliche, kriegsrechtliche und geografische Schranken anzuerkennen. Amerikaner sind entschlossen, gegen diesen Feind ist alles berechtigt, denn er ist ohne jedes Recht. Das ist noch nicht mal ein Geheimnis. Es ist ja in dem Umkreis von der damaligen Folterorgie in Abu Ghraib bekannt geworden. Es war das Verteidigungsministerium selber, das seinen Leuten gesagt hat, gegen diese Typen zieht mal die Samthandschuhe aus. Und die Gefängniswärter wissen dann schon, was das zu bedeuten hat, wenn der oberste Vorgesetzte sagt, zieh die Samthandschuhe aus. Es ist programmatisch und es ist abgestuft verwirklicht. Zum Teil ganz offen und nicht geheim, eben Guantanamo. Man hält Leute, die man für Feinde hält, gefangen außerhalb jedes rechtlichen Status. Sie sind nicht als Verbrecher gegen Ami-Recht angeklagt, sie sind aber auch nicht festgehalten als Kriegsgefangene nach dem Kriegsrecht, das so gelten soll, zwischen den Staaten, sondern sie sind als unlawful combatants, wie die Amerikaner sagen, also gesetzlose Kämpfer, sind sie ihrerseits gesetzlos festgehalten. In einer Art Konzentrationslager. Das Wort wird bloß nicht benutzt für die Sache, weil das Wort so belastet ist. Es ist ja die Abteilung hochoffiziell. Jeder weiß es, die werden auf unbestimmte Zeit, ohne Vorwurf, ohne die Möglichkeit, überhaupt gerichtlich überprüfen zu lassen, ob an den Verdächtigungen gegen sie was dran ist, werden sie einfach festgehalten und ausgequetscht. Abgestuft, sage ich, verwirklicht. Guantanamo hochoffiziell. Andere Fälle in Osteuropa, jetzt ist erst ein ägyptisches Fax abgefangen worden vom Schweizer Geheimdienst, ne, dazu braucht man dann auch einen Geheimdienst, abgefangen worden, wo drin steht, ja, in der Ukraine, in Rumänien, in Kosovo, Mazedonien, haben die Amerikaner jetzt nicht mehr hochoffiziell, sondern geheime Gefängnisse. Also neben dem hochoffiziellen Festhalten dasselbe nochmal unerklärt. Und wenn man wenn sie die ganz große Folterdrecksarbeit erledigt kriegen wollen, dann gehen sie nicht mal in ihre eigenen geheimen Gefängnisse, sondern deportieren ihre Gefangenen nach Syrien und Ägypten, lassen die Arbeit die dortigen machen und sind selber bloß das Personal, das dann die Antworten abfragt. Warum machen die Amerikaner das? Ich meine nicht, warum foltern die Gefangene? Das versteht sich von selber. Das machen die, weil sie aus den Leuten was rausquetschen wollen, was ist über ihre Vorhaben und über ihre Organisation und über die anderen Mitglieder dieser Organisation zu wissen gibt. Und das Argument, mit dem im Westen immer für das Folterverbot geworben wird, Geständnisse, die durch Folter erzwungen worden sind, sind nicht viel wert. Ein Mensch, der furchtbare Schmerzen angetan kriegt, gibt alles zu, was der Verhörende wissen will. Das fürchten die Geheimdienstler überhaupt nicht, weil die wollen gar keine Geständnisse und die dann gerichtlich womöglich nicht standhalten. Die wollen Informationen und ob das glaubwürdig ist oder nicht, was sie aus den Leuten rausquetschen. Das ist denen, das ist nicht ihr Problem, das prüfen die schon nach. Also in dem Sinn, dass sie dann von einer schlechten Information abhängig wären, na, so ist es gar nicht. Also ich meine nicht, warum foltern die? Das versteht sich. Das macht man zur Bekämpfung einer feindlichen Organisation, über die man was wissen will. Und von der, wo man davon ausgeht, dass die Figuren, deren man habhaft geworden sind, der Zugang zu diesem Wissen sind. Jedenfalls ein Zugang. Warum machen die Amerikaner das, dass sie nach Guantanamo gehen, dass sie in geheime Gefängnisse Osteuropas gehen, dass sie zum Foltern nach Syrien und Ägypten gehen? Das ist, wenn man zynisch reden will, das ist ein Respekt vor den Menschenrechten. Auf dem eigenen Territorium daheim macht man es nicht. Man spart sich die Unbequemlichkeit, die Umstände, den Ärger mit Gerichten, indem man die Aktivitäten außerhalb der Jurisdiktion amerikanischer Justizbehörden legt. Amerika unterlässt es noch nicht einmal, sein eigenes Rechtssystem zu reformieren, also auch auf dem heimischen Boden neue Sitten einzuführen, neue Erlaubnisse den Exekutivbehörden, den Polizisten, den Geheimdiensten zu eröffnen. Es wird gar nicht unterlassen, daheim was zu verändern. Aber man findet es immer noch zu unbequem, sich beim Umgang mit den feindlichen Kämpfern darauf zu beschränken, was die längst schon veränderte Rechtslage daheim zulässt. Es ist wirklich, damit es deutlich ist, das ist in dem Sinn keine Scham der US-Regierung. Die genieren sich nicht für das, was sie da tun. Präsident Bush verteidigt Guantanamo ganz offen und sagt, das braucht's für diese Kerle. Und da haben die kein Problem damit. Aber die Unbequemlichkeit, die damit verbunden ist, dass womöglich Menschenrechtsaktivisten in den USA dann Gerichte mobilisieren könnten, die dann Nachprüfung verlangen, die dann dem Pentagon den schwarzen Peter zuschieben. Diese Unbequemlichkeit erspart man sich, mehr ist es überhaupt nicht. Dadurch gibt man dem Krieg in ganz anderer Hinsicht noch einen globalen Charakter. In ganz anderer Hinsicht meine ich so, die eine Hinsicht ist ja die, die Amerikaner führen den Krieg global, global in dem Sinn nicht nur im Iran, im Irak will ich sagen, und nicht nur in Afghanistan, sondern sie verhaften, sie kidnappen, sie entführen Leute, die sie für Aktivisten von Al-Qaida halten, überall auf dem Globus, wo sie die treffen. Dieser Deutsche, der da, wie mit dem wunderschönen Namen, Khaled al-Masri, der da für ein halbes Jahr nach Afghanistan deportiert worden ist, der ist verhaftet worden an der mazedonischen Grenze, weit entfernt von, sei es den Kriegszonen, sei es den USA. Also in der Hinsicht führen sie ihn global. Aber jetzt gibt es die Globalität noch eine ganz andere Note. Sie beanspruchen das Territorium und die Kooperation von allen möglichen Staaten auf dem Globus für ihren Umgang mit diesen Feinden, die sie fertig machen wollen. Also dann kommt eben raus, bei Polen ist es immer im Gespräch gewesen, ich weiß jetzt nicht, ob Polen in der Liste auch noch vorgekommen ist, nehmen wir die, die vorgekommen sind, Rumänien, Mazedonien, da wird das Territorium von denen beansprucht, vom CIA, als hier erledige ich meine Folterarbeit. Hier halte ich Leute fest. Du, Partnerstaat, kooperier gefälligst. Deutschland mit seinem US-Luftstützpunkt Ramstein, hat man gehört, ist die Drehscheibe des Entführungsflugverkehrs. Von Deutschland wird auf diese Weise die Kooperation verlangt und übrigens im Wesentlichen ohne groß zu fragen. Man besteht einfach drauf, wollt ihr euch mit den großen USA anlegen? Wollt ihr auch das, gerade im Fall Deutschlands mit diesem Ramstein, wollt ihr die Rechte, die ihr uns längst unter ganz anderen Umständen eingeräumt habt, nämlich einen im Wesentlichen von deutschen Behörden unkontrollierten Flugverkehr über den US-Stützpunkt abzuwickeln? Wollt ihr uns diese Rechte kündigen und uns euch in dieser Hinsicht mit uns anlegen? Also auf diese Weise wird die ganze Welt oder werden viele Staaten der Welt, zum Teil auch solche, die den Krieg offiziell ablehnen oder abgelehnt haben, in die Front reingezogen. Sie werden beansprucht. Sie werden beansprucht als Gefängnisorte, als Verhörorte und so weiter. Und es wird von ihnen erwartet, dass sie das gewähren lassen. Und es kommt raus, die Kooperation wird im Wesentlichen offensichtlich erbracht. Das hat viele Gründe. Der erste ist der, man teilt sich das Nein-Sagen gegenüber der Supermacht USA offensichtlich ein. Gerade Deutschland, das an so sehr prominenter Stelle die völkerrechtliche Legitimierung des Irakkriegs verhindert hat. Gerade diese Regierung Schröder, die mit Frankreich zusammen und mit Russland dann zusammen ziemlich scharfe Worte gefunden hat gegen den Krieg, teilt sich das Brüskieren des großen Partners offenbar ein und ergänzt das weltpolitische Nein, das in der UNO abgegeben wird, durch jede Menge Kooperation auf der inoffiziellen Ebene. Wenn jetzt heute wieder rauskommt, die haben in Bagdad deutsche BND-Leute sitzen gehabt, mitten während des Angriffs der Amerikaner auf den Irak und auf Bagdad. Jetzt gibt es den Verdacht, die hätten überhaupt die Koordinaten für die Ziele rausgefunden und durchgegeben. Jetzt sagt also der deutsche Außenminister inzwischen, nein, das haben wir nicht gemacht. Wir haben vielmehr die Koordinaten von Schulen und Krankenhäusern rausgefunden, damit die nicht angegriffen werden. Immerhin, was verrät er denn damit? Erstens, er verrät, die haben dort Leute sitzen gehabt, die nicht nur, das übrigens sicher auch, die Aufgabe hatten, Informationen für Deutschland zu sammeln darüber, wie es in dem Krieg steht. Ja, da wollte man sich weder auf die Amis verlassen und schon gleich nicht auf die Iraker. Was man da als Auskünfte kriegt, wie der Krieg läuft. Eine große Macht wie Deutschland hat halt überall ihre Spione sitzen, die dann nach zu Hause telegrafieren, so und so schaut es hier aus. Das ist die eine Hälfte. Jetzt kommt aber raus, die haben ja noch viel mehr gemacht, die waren richtig dabei. Und wer Koordinaten rausfindet, damit eine Schule nicht angegriffen wird, gibt ja auch noch zu, dass er einen guten Draht zum amerikanischen Zielplanungsbüro hat. Denn wenn er den nicht hätte, bräuchte er ja die Daten gar nicht rausfinden. Also sind sie in die Zielplanung der Amerikaner integriert gewesen. Kann man dreimal sagen, das hat man gemacht, damit sie die Schule nicht angreifen. Immerhin, man hat das Terrain geklärt, vielleicht haben sie ja wirklich nicht gesagt, schießt dorthin, sondern haben gesagt, schießt dort überall nicht hin. Das ist ja auch ein Beitrag zur Informationsbeschaffung für eine kriegführende Partei, die auf diese Weise dann ja ihre Schläge effektiver gestalten kann, wenn man genau die Koordinaten von den wichtigen und von den Gebäuden, die man lieber nicht treffen will, weiß und gesagt kriegt, durch welche die vor Ort alles rausfinden. Also man teilt sich das Nein-Sagen ziemlich ein. Das ist der erste Grund. Und der zweite, und jetzt kommt es erst richtig. Der zweite Grund ist, je mehr man sich das Nein-Sagen einteilt, je mehr man kooperativ ist beim Gefängnisplatz zur Verfügung stellen, beim Mitverhören, wenn des Dschihadismus Verdächtigte ausgequetscht werden, kooperativ ist beim Nichtbehindern des Flugverkehrs in lauter Entführungsfällen, dann wird man ja auch schön langsam immer mehr zum Feind dieser Dschihadisten, der man am Anfang gar nicht gewesen ist. Die ganzen islamistischen Kämpfer kriegen schon auf die Tour ein bisschen mit, dass Deutschland da mithilft. Und dann dreht sich's ja langsam um. Dann wird es ja vom Gewähren lassen einer Sache, die man eigentlich nicht will, zu was Neuem. Nämlich, wenn Deutschland selber davon ausgehen muss, dass es möglicherweise auch im Visier islamischer Terroristen ist, ja, dann ist es ja auf einmal selber wichtig, dass man selber weiß, was bei dem Ausquetschen von den Typen alles bekannt wird. Jetzt ist es nicht mehr nur, man gewährt den Amerikanern quasi, indem man alle Augen und Ohren verschließt, die Freiheit zu machen, was sie wollen mit diesen Typen, sondern jetzt ist man ja selber dabei, man quetscht die mit aus und man ist interessiert an den mehr oder weniger erfolterten Informationen. Kaum wird es bekannt, und das war ungefähr in den Wochen vor Weihnachten so, liegt eine Blamage der Regierung vor. Es ist interessant, vielleicht sich noch schnell in Erinnerung zu rufen, bekannt gemacht worden ist es nicht von der Regierung. Die Sache mit den geheimen Gefängnissen, die Sache mit den Flügen. Bekannt gemacht worden ist es durch die Presse. Human Rights Watch. Durch Human Rights Watch. Ja. Man hat dann gehört, durch private Typen, die an den Flughäfen stehen und wenn Flieger starten und landen, sich die Signatur aufschreiben, die auf dem Flugzeugfahnen draufsteht. Ein wichtiger Punkt, die deutsche Regierung wäre überhaupt nicht scharf darauf gewesen, dass das rauskommt. Es war nicht ihre Sache zu schreien, holla, hier passiert was, was wir nicht wollen. Sondern es haben ganz andere an die Öffentlichkeit gebracht und dort Interesse gefunden. Dass da einiges erlaubt ist. Und es war dann schnell auch zu erkennen, es ist von allen Seiten, von den Seiten dieser Protestierenden, dann von der Seite der Presse und am Schluss von der Seite der Amerikaner ein Test auf die Merkel. Ein neuer deutscher Regierungschef, der gleich sagt, so wie Schröder das Verhältnis zu den großen USA verdorben hat, wollen wir es nicht belassen. Wir wollen das Verhältnis verbessern. Das war ganz schnell, die neue Regierung muss sich dazu stellen. Warum ist es eine Blamage? Erstens ist es eine Blamage, weil die deutsche Regierung in dieser Kriegsfrage gerade Selbstständigkeit demonstriert hatte. Sie hatte gerade darauf bestanden, dass man nicht alles machen muss, was Amerika will. Deutschland hat sich als eigenständige Macht gezeigt, dann ist es gleich blamabel, wenn man in der Praxis und unter der Hand dann doch Helfershelfer ist. Zweitens, Deutschland hat seine Absage an den Krieg nicht damit begründet, die deutschen Interessen liegen anders. Wir versprechen uns da nichts davon. Sondern Deutschland hat die Absage an den Krieg begründet mit höchsten Titeln des Menschen- und Völkerrechts. Das wäre ein Angriff auf einen Staat, dem unterstellt würde, er habe Massenvernichtungswaffen, aber das sei gar nicht bewiesen. Also eine Absage, die gerade mit den Kategorien, und zwar mit den höchsten Kategorien des Menschen- und Völkerrechts, gegen die US-Aggression, ja, so erscheint der Krieg dann, wenn man sie mit den Augen des Völkerrechts betrachtet, gegen die US-Aggression opponiert hat. Wenn jetzt sich ein Land wie Deutschland aufs hohe Ross setzt und sagt, wir sind die Wächter des Völkerrechts, wir sind die Wächter des Menschenrechts und Amerika ist nicht der absolut Berechtigte, immer mit seinen Nationalinteressen immer im Recht seiende Weltpolizist, sondern auch Amerika muss sich dem Recht, das über allen Staaten steht, beugen. Wenn man sich in die Pose geworfen hat, dann ist es natürlich doppelt blamabel, wenn er hinterher beim Brechen des Völkerrechts und beim Brechen des Menschenrechts mithilft. Jetzt erscheint Deutschland als entweder bloßer Vassal, also blamiert in puncto Eigenständigkeitsbeweise und als auch nicht besser als die Amerikaner in Sachen Menschenrechtsverletzung. Deswegen die interessante Reaktion in Deutschland. Die Reaktion, die also jetzt schon vor Weihnachten liegt. Drei Schritte. Der erste Schritt, man klagt über Souveränitätsverletzungen. Amerika habe, man behauptet, man habe von allem nichts gewusst und Amerika habe deutsches Territorium widerrechtlich und ohne Wissen der deutschen Regierung für seine illegitimen Ziele in Anspruch genommen. Ja, das beschränkte, begrenzte Bestehen auf einer Entschuldigung seitens der Amerikaner im Fall Al-Masri. Merkel hat gesagt, das war ein Fehler, Amerika muss mal zugeben, dass es ein Fehler war. Ja, ihr erinnert euch, da hat die Condoleezza Rice gesagt, ja, in der Politik passieren immer Fehler. Aber zu diesem Fehler hat sie nichts gesagt. Die erste Ecke. Man klagt über Souveränitätsverletzung. Da merkt man, da wird kaum wird es deutlich, wird wieder die Eigenständigkeit der Nation, dass wir uns nichts sagen lassen müssen, hochgehalten. Dann gleich als nächstes: Jetzt müssen wir umso mehr darauf bestehen, dass im Kampf gegen den Terrorismus alle Menschen- und Völkerrechte eingehalten werden. Ja, das ist das geheime Gefängnisse dürfen nicht sein in Europa und bis hin zu, dass das europäische Parlament Schritte unternimmt, europäische Mitgliedstaaten des Bruchs europäischer Prinzipien anzuklagen, weil sie geheime Gefängnisse beherbergen. Und das Dritte und das Schönste, da merkt man, was die immer für einen Seiltanz machen in ihrer Konkurrenz als große Macht mit den USA. Das Dritte, den Part übernimmt der Innenminister Schäuble, der sagt, sei es wie es sei, Foltern ist unmöglich, aber unsere Geheimdienste müssen kooperationsfähig mit den Amerikanern sein, sonst erfahren wir nichts mehr. Das ist jetzt richtig, wir dürfen da nichts abbrechen, wir dürfen den Amerikanern da nichts verbieten. Wir dürfen nicht bloß wegen lauter menschenrechtlicher Bedenken die Effizienz von geheimdienstlicher Erpressung von Informationen behindern. Und dann hat er noch eins nachgelegt und gesagt, natürlich ist Folter verabscheuungswürdig, aber Folterergebnisse müssen uns durchaus interessieren. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Formulierungen in den Zeitungen genau im Ohr habt. Es war jedenfalls der Ton. Auch Informationen, die durch Folter entstanden sind, sind für uns wichtig und wertvoll. So findet auf der diplomatischen Ebene ein zweiter Kampf statt. Der erste Kampf war der, Deutschland kooperiert mit den Amerikanern und es kooperiert zunehmend mit einem eigenen Interesse an den Erfolgen der Bekämpfung der dschihadistischen Organisation oder Organisationen, was weiß ich. Auf der zweiten Ebene findet jetzt ein Kampf statt, den führen die Amerikaner richtig in dem Ton: Bekennt euch gefälligst zu der Rolle in dem Krieg, die ihr längst ausfüllt. Das war dieser vorweihnachtliche Besuch der Condoleezza Rice in Europa. Sie hat nicht gesagt, Entschuldigung, wir haben Gesetze gebrochen. Sondern sie hat gesagt, der Kampf gegen den Terrorismus erfordert das Zusammenstehen der freien Nationen und in dieser Rolle versteht sie es überhaupt nicht, dass Staaten nicht für das einstehen, was sie tun. Und damit sie dafür einstehen, hat sie noch ein bisschen was dazu getan. Sie hat nämlich selber ein bisschen Informationen über die gute Zusammenarbeit unserer Dienste mit den amerikanischen ausgestreut. Sie hat was dafür getan, dass bekannt wird, wie weit die Kooperation reicht, weil sie die Regierung dazu zwingen will, den Standpunkt der Distanz, den sie ja nach wie vor hat, aufzugeben und sich konsequenter, offener, also auch auf der politischen Bühne, zur Waffenbrüderschaft im Krieg gegen den Terrorismus zu bekennen. Der Kampf läuft, wie er läuft übrigens, wie unter Schröders Zeiten. Auf der einen Seite ist die deutsche Regierung bereit, die Kooperation zuzugeben, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Und im nächsten Moment fährt die Merkel nach Washington und die deutsche Presse ist schon seit 3 Tagen voll davon, dass sie das Wort Guantanamo in den Mund nehmen wird. Wenn man den deutschen Standpunkt jetzt im Ergebnis nochmal zusammenfasst, praktisch Kooperation, theoretisch nach wie vor das Bestehen darauf, dass das US-Nationalinteresse auf der Welt keine Feinde zu haben und die Indienstnahme aller anderen Staaten zur Bekämpfung der Ami-Feinde. dass dieser Krieg praktisch nötig ist, dass die Amerikaner in ihm aber die verbindlichen Rechte, die zwischen den Staaten gelten müssten, nicht achten und deswegen, so heißt es dann, die moralische Überlegenheit verspielen. Ja, das ist geläufig, dieser Gedanke, Amerika foltert, Amerika begibt sich auf die Ebene der Terroristen, die es bekämpft. Und das alles mit dem Ton, ja, wenn man das tut, dann hat man sozusagen das moralische Recht zu dem Krieg verloren, den man führt. Und sieht hinterher so böse aus wie die Terroristen, gegen die man ihn führt. Als ob, also was das für ein Standpunkt wieder ist. Die deutsche Politik und die deutsche Öffentlichkeit bewegt sich immer total auf der Ebene der Legitimation. In einem wirklichen Krieg, und so stehen die Amis dazu, geht es darum, den Feind fertig zu machen, ihn kaputt zu machen, die Träger dieses feindlichen Willens zu liquidieren. Und die Deutschen sagen, die verlieren den moralischen Vorsprung, den sie vor den Terroristen haben. Und übrigens, eins ist auch klar, wer wem anders das nachsagt, du bist in der Gefahr, das moralische Recht zu dem Krieg zu verlieren, den du führst, der endet nie dabei zu sagen, jetzt hast du es aber auch verloren, jetzt sind wir die Terroristen lieber als du. Dahin kommt es nie. Wer den amerikanischen Verbündeten warnt, er könnte den moralischen Vorsprung verlieren, der attestiert ihn bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag einen vielleicht immer kleiner werdenden moralischen Vorsprung. Denn er attestiert ihn ja im Ausgangspunkt schon, dass die ein Recht zum Krieg haben, die anderen haben kein Recht zum Krieg. So, das hat jetzt ein bisschen weit weggeführt, weil es das Aktuelle ist und weil es der Stoff ist und weil es der Stolperstein ist, an dem er sich die Fragen vorlegen wollte, an dem ich euch die Frage vorlegen wollte, was sind sie denn die Menschenrechte und was sind sie wert? Was bisher rausgekommen ist, ist, sie sind für eine ganze Menge gut. Die Menschenrechte sind gut für die Amerikaner, den Krieg gegen die Dschihadisten zu führen. Auch den Krieg gegen den Saddam Hussein hat Amerika, übrigens Europa, den Krieg gegen Milosevics Jugoslawien, begründet mit dem Argument, die verstoßen gegen die Menschenrechte, also sind sie wert, fertig gemacht zu werden. Dafür sind sie gut. Sie sind aber auch dafür gut, wenn man eine Distanz zu einem Krieg, der läuft, deutlich machen will. Amerika verstößt in seinem Krieg gegen den Terrorismus, gegen die Menschenrechte und beschädigt damit die gute Sache, für die es eigentlich steht. Also Menschenrechte sind für eine ganze Menge gut.